Das Iran-USA-Abkommen stößt in Israel auf Ablehnung. Von Beginn an hieß es aus Israel, man fühle sich an das Abkommen nicht gebunden, man sei schließlich kein Vertragspartner. Zwar haben sich Israel und die vom Iran unterstützte libanesische Hisbollah-Miliz inzwischen wieder auf eine Waffenruhe geeinigt. Eine Bedingung in dem Iran-USA-Abkommen für Verhandlungen. Die Waffenruhe ist aber brüchig. Will Israel überhaupt ein Ende des Irankriegs? Kann ich jetzt Ralf Melzer fragen. Er leitet das Israel-Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Nähe von Tel Aviv. Guten Morgen, Herr Melzer.
Hallo, guten Morgen, Frau Wiener.
Sie haben vor ein paar Monaten hier bei uns im Inforadio gesagt, in Israel sei die Zustimmung zu den Angriffen auf den Iran hoch. Wie ist denn jetzt die Einstellung zu dem Iran-USA-Abkommen unter den Menschen?
Ja, also man ist ehrlich gesagt hier ziemlich entsetzt, und zwar parteiübergreifend sieht man diese Absichtserklärung als denkbar schlechtes Ergebnis. Zunächst sieht man natürlich, dass es komplett über den Kopf Israels abgeschlossen wurde und dass die israelische Regierung nicht an den Verhandlungen beteiligt war. Dann sind da die weitgehenden Zugeständnisse an den Iran, also die gemacht bzw. in Aussicht gestellt werden, die bis vor kurzem ja eigentlich unvorstellbar waren. Also das Ende von Sanktionen, Freigabe eingefrorener Guthaben, sogar ein 300 Milliarden Wiederaufbaufonds, das alles im Grunde im Gegenzug für die Herstellung des Status quo ante in der Straße von Hormuz, wenn es hochkommt. Also all das ist etwas, was hier in der politischen Debatte und in der Gesellschaft Israels ausgesprochen kritisch gesehen wird.
Kritisch wurde ja auch eben gesehen, dass die Voraussetzung für die Verhandlungen ein Ende aller Gefechte im Libanon war. Jetzt gibt es aber eine Einigung auf eine Waffenruhe zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz dort. Kam der Druck jetzt hier vor allem von US-Seite oder gab es da auch aus Israel ein Einlenken?
Naja, einlenken weiß ich nicht. Wie Sie es ja auch schon in der Anmoderation gesagt haben, sieht man, dass diese Waffenruhe extrem brüchig ist. Auch heute Morgen hat es im Norden Israels Luftalarm gegeben und israelische Luftschläge im Südlibanon. Aber politisch in der Tat ist auch das etwas, was sehr bemerkenswert ist und eben sieht, wie geschickt das Regime im Iran verhandelt hat, dass es ihnen nämlich gelungen ist, den Libanon sozusagen dieses Paket mit hinein zu verhandeln, was ja etwas ist, was die USA eigentlich nicht wollten und Israel schon mal gar nicht.
Jetzt haben Sie die Waffenruhe, die Brüchige angesprochen. Es sind ja auch auf beiden Seiten Menschen gestorben. Unter anderem Polizeiminister Ben-Gvir hat darauf geantwortet und gefordert, der ganze Libanon müsse brennen. Das klingt jetzt alles andere als versöhnlich. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, schätzen Sie die Chancen, wie schätzen Sie die Chancen ein, dass die Waffenländer längerfristig jetzt ruhen?
Ja, das ist derzeit schwer zu sagen. Also man kann davon ausgehen, dass der Iran ein Interesse daran hat, einfach um jetzt dieses Abkommen auch umzusetzen beziehungsweise Zeit zu gewinnen. Man kann sich wieder auf eine Hinhaltetaktik einstellen lassen. Also jedenfalls hat der Iran, denke ich, ein Interesse daran, dass die Hisbollah erstmal sich zurückhält. Und der Handlungsspielraum der israelischen Regierung ist eingeschränkt durch den Druck Trumps. Natürlich laufen dagegen rechtsextreme Akteure wie Ben-Gvir mit einer derart extremistischen Wortwahl eben Sturm. Es gibt auch aus der konservativen Anti-Netanyahu-Opposition, also das ist vor allem Avigdor Lieberman, ähnliche Töne, die eben sagen, Israel dürfe sich an dieses Abkommen nicht halten, nicht gebunden fühlen. Aber die Regierung letztendlich ist dann da doch eingeschränkt in ihren Möglichkeiten, weil man sich natürlich nicht ganz mit Trump verderben will. Und die liberale linke Opposition wiederum kritisiert massiv Netanyahu und macht ihn dafür verantwortlich, dass Israel überhaupt in diese Lage geraten ist und betont eben, wie isoliert und wie geschwächt das Land darstellt. Und das ist eben letztendlich ein strategisches Desaster ist. Und all das vor dem Hintergrund der Wahlen, die hier im Oktober diesen Jahres stattfinden werden.
Darauf wollte ich jetzt gerade noch kommen. Was genau werfen die Menschen oder die Parteien denn Netanyahu vor?
Naja, sie werfen ihm vor, wie auch an anderen Kriegsschauplätzen, Gaza, Libanon, dass er in Bezug auf den Iran sozusagen kein politisches Konzept hatte. Es gibt hier so dieses Mormon, Netanyahu kann Kriege gewinnen, aber weiß nicht, wie man Kriege beendet. Das heißt, man macht ihn verantwortlich für diese Sackgasse, für dieses denkbar schlechte Ergebnis und die eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten, die Israel momentan hat durch den Druck Trumps und der Amerikaner. Was allerdings die liberale linke Opposition so ein bisschen vermissen lässt, sind tatsächlich eigene klare Positionen in Bezug darauf, wie das mit diesem Schlamassel mit dem Iran denn jetzt weitergehen könnte. Also es gibt ja sozusagen eine Kluft zwischen den politischen und militärischen Zielen und der eingeschränkten diplomatischen und militärischen, den eingeschränkten diplomatischen und militärischen Möglichkeiten andererseits. Und auf diese Frage antworten OppositionspolitikerInnen hier in Israel derzeit eher ausweichend.
Unter all diesen Voraussetzungen, die wir jetzt besprochen haben, halten Sie ein Friedensabkommen nach Ende der angesetzten 60 Verhandlungstage überhaupt für möglich? Die sollen ja heute in der Schweiz beginnen.
Ja, das ist sehr schwierig. Also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass innerhalb von 60 Tagen tatsächlich diese sehr schwierigen Details geklärt werden können. Alleine die Frage der Details der Situation des iranischen Atomprogramms, was ist mit den 440 Kilo hoch angereicherten Uran, soll jetzt irgendwie verdünnt werden. Aber all das sind Details, für die im früheren Atomabkommen Monate gebraucht wurden. Jetzt sind 60 Tage da. Und hinzu kommt eben aus israelischer Sicht, sollte man das sicher noch sagen, dass eben zum Beispiel das ballistische Raketenprogramm überhaupt nicht vorkommt in dem 14-Punkte-Plan, wie es im Memorandum of Understanding. Man sieht, dass nach wie vor das Netzwerk Irans mit seinen Proxys zwar geschwächt ist, aber funktioniert und vor allem terrorisiert das Regime im Iran weiterhin die eigene Bevölkerung. Und dieser Aspekt ist nahezu vollständig aus dem Fokus geraten, was sich dringend ändern muss. Das muss dringend in den Fokus europäischer und deutscher Außenpolitik.
Viele Kritikpunkte also anzumerken. Ralf Melzer sagt das, er leitet die Friedrich-Ebert-Stiftung Israel bei Tel Aviv. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Melzer.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.